Detektor FM. Zurück zum Thema.
Bis vor kurzem haben nur Nahost-Experten die Stadt Kobane an der syrisch-türkischen Grenze gekannt. Jetzt steht Kobane aber im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit, weil sie von den IS-Terroristen belagert wird. Aber warum ist Kobane von Kurden und dem Islamischen Staat so umkämpft? Über die Entwicklung in der Stadt und die Rolle der Türkei sprechen wir mit Julia Jörin vom Nahost-Magazin Zenit. Und ich sage schönen guten Tag, Frau Jörin.
Guten Tag.
Ja, diese Stadt, die bis vor einer Woche eigentlich niemand kannte, ist jetzt quasi im Zentrum der Weltöffentlichkeit und eben auch der Kämpfe zwischen IS und Kurden. Warum hat denn diese Stadt so eine große Bedeutung?
Diese Stadt ist sehr wichtig, einerseits für den Islamischen Staat. Für die Kurden ist es eine sehr wichtige Region, weil sie da zu der Selbstverwaltung gehört, die nur aus drei Provinzen besteht im Norden Syriens. Es ist an der syrisch-türkischen Grenze und hat auch ganz klar große Ölvorkommen und Gasvorkommen, wo etwa 60% des syrischen Erdöls gefördert werden. Also die Strategie des Islamischen Staates wird ja stark von wirtschaftlichen Faktoren bestimmt und daher ist es ganz klar, dass sie es auf Kobane abgesehen haben.
Jetzt werden eben auch immer wieder neue Waffen, auch schwere Geräte für die Kurden gefordert. Welche Bedeutung hätte es denn, Sie haben eben schon die Ölvorräte angesprochen, wenn der Islamische Staat diese Stadt komplett einnehmen würde?
Das würde heißen, dass eigentlich die Verbindung für die nordsyrische und die kurdische Selbstverwaltung zwischen Efrin und Kamischli gekappt wäre. Also das heißt, dass die Territorien der kurdischen Selbstverwaltung nicht mehr zusammenhängend wären, was sie schon jetzt zum großen Teil nicht sind. Das heißt, es wäre ein großer Rückschlag für das Experiment der Selbstverwaltung der Kurden, wenn diese Stadt eingenommen wäre. Und der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, hat auch von einer humanitären Tragödie gesprochen, sollte Kobane fallen.
Wie ist denn, haben Sie da neue Informationen, wie ist denn die humanitäre Lage derzeit in der Stadt und in den Provinzen?
Es ist gar nicht gut. Es gibt sehr viele Verletzte, die da nicht raus können und nicht behandelt werden können. Es gibt ja auch ein Embargo, also einerseits von der Seite der autonomen Region Kurdistan im Irak und andererseits der Türkei, die ihre Grenzen schließen. Und es ist sehr schwierig, von dort Leute rauszubringen, die verletzt sind. Auch schon vorher sind Hilfsgüter kaum hereingekommen und die Selbstverwaltung hat eine große Mühe damit, halt die Grundbedürfnisse zu decken.
Die Stadt ist ja direkt an der türkischen Grenze und nur wenige hundert Meter eigentlich vom Stadtzentrum entfernt. Da stehen bereits türkische Panzer. Warum greift das türkische Militär aber dort nicht ein?
Für die Türken ist die kurdische Selbstverwaltung eine Bedrohung. Sie haben Angst, dass wenn dort eine autonome Region, eine Selbstverwaltung entsteht, dass dies den türkischen Kurden auch Aufwind geben könnte und sie dazu motivieren, halt diese Forderungen auch in der Türkei zu stellen für mehr Autonomie.
Dieser Konflikt zwischen den türkischen Kurden und der türkischen Zentralregierung, der schwelt ja schon seit Jahrzehnten. Mittlerweile ist man aber in einem Friedensprozess. Was bedeutet aber diese zurückhaltende türkische Haltung für den Friedensprozess zwischen Kurden und Türken?
Tatsächlich sind Öcalan, der Führer der kurdischen Arbeiterpartei, und die türkische Regierung seit 2012 schon in Gesprächen. Und da wurde 2013 im April auch eigentlich ein Friedensabkommen eingeleitet. Jetzt ist das natürlich, steht das wieder ziemlich auf einem schlechten Stand, weil die kurdische Arbeiterpartei sich bedroht fühlt von der Türkei und eigentlich davon ausgeht, dass die Türken diese selbstverwalteten Kurdistan in Syrien halt bedrängt und die auch Verbindungen hat zur türkischen Arbeiterpartei. Von dem her ist dieses Friedensabkommen jetzt gefährdet.
Ich habe bereits erwähnt, Waffenlieferungen an die kurdischen Milizen gab es ja bereits, auch aus Deutschland. Da ging es um Maschinengewehre. Jetzt wird gefordert eben schweres Gerät. Auch daran gibt es Kritik im Ausland. Wäre das eigentlich für den Westen, die USA oder auch Europa wirklich ein sinnvoller Schritt, die Kurden dort noch aufzurüsten? Oder macht man dann eben nicht nur noch eine Partei in diesen verschiedenen Konflikten stärker?
Es gibt natürlich viele Argumente gegen ein militärisches Eingreifen allgemein, also ob man jetzt oder welche Partei auch immer man unterstützt. Jetzt, wenn man sich entschieden hat dafür, den Islamischen Staat zu bekämpfen und einzugreifen, dann gibt es keinen Grund, warum man in Kobane nicht auch die kurdischen Milizen unterstützen würde.
Ist der Islamische Staat eigentlich noch ohne Bodentruppen aus dem Ausland, egal woher, zu stoppen, in Syrien und auch im Irak, im Benachbarten?
Der Islamische Staat ist sehr schwierig zu stoppen. In Kobane allerdings wäre es schon möglich gewesen, für die internationale Koalition oder eben für die Türkei viel früher einzugreifen und Panzer, die im Freien herumgefahren sind, in der Stadt zu eliminieren. Das wäre nicht schwierig gewesen, aber die internationale Koalition hat sich ja in den ersten 3 Wochen, wo Kobane belagert wurde vom Islamischen Staat, halt sehr zurückgehalten, eben unter anderem auf wegen der Türkei, die eigentlich in dieser Zone eine Pufferzone erstellen möchte und die kurdische Selbstverwaltung auch bedrängen möchte. Und es ist klar, dass eigentlich für die Türkei die kurdische Arbeiterpartei, zu der die syrisch-kurdische Selbstverwaltung Verbindungen hat, eigentlich eine größere Bedrohung darstellt als der Islamische Staat.
Das sagt Julia Jörin vom Nahostmagazin Zenit. Wir haben über die Lage in der umkämpften nordsyrischen Stadt Kobane und die Rolle der Türkei im Kampf gegen den Islamischen Staat gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Jörin.
Vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.